Landwirtschaft zwischen Idylle und Hightech. Das ist das Thema der aktuellen öffentlichen Ringvorlesung an der Uni Göttingen. Sie hören jetzt die Aufzeichnung vom 7. Juni. Es sprach Professor Dr. Andreas von Tiedemann von der Universität Göttingen. Sein Thema lautete Hightech-Ängste und Idyllvorstellungen. Warum wir den modernen Pflanzenschutz nicht schätzen, ihn aber schätzen sollten.
Ja, liebe Frau Dekanin, herzlichen Dank. Bei Ihren einleitenden Worten ist mir noch wärmer geworden, als mir ohnehin schon war. Und da es über 30 Grad ist, habe ich beschlossen, das Jackett auszulassen. Die meisten von Ihnen haben das Gleiche auch schon getan, von daher vereint uns das. Ja, das Bild, was Sie dort sehen, ist ein historisches Foto zu meiner Rechten aus Ihrer Sicht vor gut 80 Jahren aufgenommen und zeigt Landarbeiterinnen, die Unkraut in einem Rübenfeld in der Magdeburger Börde hacken. Und ich denke, diese Landarbeiterinnen hätten sicher nicht im Traum daran gedacht, dass der sesshaft gewordene Mensch, der für sein Überleben untrennbar vom Ertrag des Bodens abhängt, an einen Punkt in seiner nun mehr über 11.000-jährigen Geschichte gelangen würde, an dem heftig darüber diskutiert wird, ob moderne wirksame Pflanzenschutzmittel nun von Wohl oder von Übel sind. Diese Frauen hätten sicher sich auch nicht vorstellen können, dass es einmal eine Debatte über modernen Pflanzenschutz wie auch über andere fortschrittliche Technologien der Landwirtschaft geben könnte, die im Wesentlichen von Ängsten und Idyllvorstellungen geprägt ist. Aber in der Tat, genauso ist es gekommen. Pflanzenschutz und der Gebrauch von Pflanzenschutzmitteln ist geradezu so einem Scheidekriterium geworden zwischen einer Pflanzenproduktion, die vermeintlich als turbo oder ökologisch, als modern oder rückwärtsgerichtet, als riskant oder gesund, ja, ob gut oder schlecht angesehen wird. Und mehr noch, an der Art der Pflanzenproduktion und dem praktizierten Pflanzenschutz werden inzwischen Lebensstil, Essverhalten, das Kaufverhalten von Lebensmitteln, ja, die Persönlichkeit und das eigene Weltbild und sogar das Wahlverhalten gegenüber politischen Gruppierungen festgemacht. Dieses bemerkenswerte gesellschaftliche Phänomen unserer Zeit werde ich in meinem Vortrag nicht aufklären können. Ich möchte vielmehr beleuchten, gemäß dem Thema, warum wir modernen Pflanzenschutz eigentlich so wenig schätzen und versuchen darzulegen, was er in Wirklichkeit für uns alle bedeutet. Mit letzterem der Betrachtung seiner Bedeutung will ich auch beginnen. Warum wir ihn nicht schätzen, werde ich dann noch später erörtern. Während unsere unkrauthackenden Frauen hier auf diesem Bild noch in der relativ komfortablen Situation sind, sich vielleicht nur über relativ harte Arbeit beklagen zu können, haben frühere Generationen unserer Vorfahren durch erntevernichtende Seuchezüge von Pathogenen und Schädlingen durchaus sehr viel Ärgeres erfahren müssen. Die Geschichte des sesshaften und somit vom Ernteertrag des Bodens abhängigen Menschen ist zugleich die Geschichte von Hunger und Not. Ein den meisten bekanntes Beispiel ist die große Hungersnot, die Irland Mitte des 19. Jahrhunderts heimgesucht hat. In den Aufzeichnungen des Landpfarrers Father Matthew von September 1845 schreibt dieser, wie er beobachtete, dass das Kartoffelkraut zu welken begann. Es war Anfang des Septembers, den ganzen Sommer hatte es feuchte Witterung gegeben und er schreibt, am 27. Juli versprachen die Kartoffelschläge von Dublin bis Cork in ihrer üppigen Blüte eine reiche Ernte. Aber am 3. August war es eine riesige Einöde faulender Vegetation. Die Not, die sich daraus ergab, war unbeschreiblich und hat katastrophale Auswirkungen für die Bevölkerung, vor allem für die ärmere Bevölkerung gehabt. Und Auslöser des Ganzen war ein aus Amerika eingeschleppter Parasit, ein eigenartiger Parasit, den Sie hier oben links sehen, der die Kartoffelkrautfäule verursachte, die zu dieser Zeit die Hauptnahrungsgrundlage vor allem der Arbeiterbevölkerung war. Die Folgen für Irland kann man heute noch an den Kurven der Bevölkerungsentwicklung ablesen. Sie sehen hier, die grüne Kurve zeigt den Knick 1845, das erste Hungerjahr in einer Folge von insgesamt 6 Jahren, wo praktisch keine Ernte möglich war aufgrund der Witterung. und in der die Bevölkerung schlagartig abgesackt ist um mehrere Millionen Personen. Und bis heute hat sich die Bevölkerung von Irland von diesem Exodus und Verlust nicht wieder erholt. Exodus insofern, als 2 Millionen Iren emigrierten, viele dabei unterwegs auch noch ums Leben kamen, weil sie sehr geschwächt waren, und 1 Million verhungerten. In Dublin können Sie dieses Denkmal sehen, was daran erinnert an die große irische Hungersnot. Ein erstes in der Neuzeit angesiedeltes Ereignis, was die unmittelbare Abhängigkeit der Menschen in ihrer Ernährung und in der Ernährungssicherung von einzelnen Pflanzenkrankheitserregern gezeigt hat. 20 Jahre später kam es zu einem zweiten ähnlichen Geschehen. Diesmal war kein Grundnahrungsmittel betroffen, sondern ein Genussmittel, nämlich der Kaffee. Der Kaffeerost, eingeschleppt von Ostafrika, fiel über die Kaffeeplantagen Ceylons, des heutigen Sri Lankas, Indiens und Indonesiens her und vernichtete sie. Die Folge war, dass auf Tee umgesattelt wurde, und eine weitere Folge ist, dass die Engländer zu Teetrinkern geworden sind und nicht zu Kaffeetrinkern. Ein drittes Ereignis im 19. Jahrhundert von ähnlichem Ausmaß war die Einschleppung des Rebenmehltaus. Sie haben gehört, ich habe eine Schwäche für Reben. Sie wird noch mehrfach zu spüren sein heute Abend. Der falsche Rebenmehltau aus Nordamerika eingeschleppt, 1878. Und hier sehen Sie das Ausmaß der Schädigung, welches möglich ist an einem Weinberg in Zeltingen an der Mosel, mit einer völligen Zerstörung der Trauben und nach wenigen Jahren auch der gesamten Rebe. In diesem Fall war zum ersten Mal der Mensch nicht mehr ganz unvorbereitet auf die Einschleppung dieses Erregers, der unweigerlich den europäischen Weinbau, den Weinbau in der gesamten alten Welt vernichtet hätte, hätte nicht Pierre Millardet, der findige Professor von der Universität in Bordeaux, durch eine Zufallsbeobachtung herausgefunden, dass zweiwertige Kupferionen eingebettet in die sogenannte Bordeaux-Brühe, die man erstmals im Feld ausgebracht hat in Form eines Spritzverfahrens, in der Lage gewesen ist, den Mehltau einzudämmen. Es war der Markstein, der den Beginn des chemischen Pflanzenschutzes festgelegt hat im Jahr 1885 und der Beginn einer neuen Zeit, was die Kontrolle von Schadträgern in der Landwirtschaft angeht. Von den Beispielen, die den Menschen heimsuchende Seuchen in der Landwirtschaft betreffen, gibt es noch viele, wenn man in der Geschichte weiter zurückgeht. Es ist vor 1885 eine veritable Geschichte des Hungers. Es gab die Hungersnöte im Mittelalter. Es gab den vermuteten Untergang der Maya-Kultur durch eingeschleppte Krankheiten im Mais, der Mais als Hauptkultur, die die Mayas ernährte. Es gab Hungersnöte im Römischen Reich durch Getreidekrankheiten, eine Gesellschaft, die weitgehend von Getreideproduktion abhängig war und diese Rostkrankheiten den Gottheiten zuschrieb, die Robigalien feierte, um diese Gottheiten zu besänftigen. Noch weiter zurück, in der Zeit der Antike, der Griechen, gibt es Berichte von Rost- und Mehltau- und Insektenfraß. Auch hier wurde natürlich die eigentliche Ursache nicht erkannt, sondern es wurde als Gotteswille gedeutet, und auch die ganz frühen Zeugnisse aus dem Goldenen Dreieck weisen darauf hin, dass schon dort in den Ursprüngen des Getreidebaus immer wieder Krankheiten und Schädlinge über die Kulturen hergefallen sind. Und wir wissen heute, dass die Krankheiten, die im Getreide vorkommen, eben auch genau ihren genetischen Ursprung dort haben, vor allem der Rost. Dagegen das Markdatum 1885, die Entdeckung, dass man etwas dagegen tun kann und dass man nicht ohnmächtig diesen Ereignissen ausgesetzt sein muss. Und damit im Grunde eine Zeitenwende, die, wenn man so will, das Zeitalter periodischer Hungersnöte, denen der Mensch mehr oder weniger ohnmächtig ausgeliefert war, ablöste mit einem Zeitalter der zumindest potenziellen Ernährungssicherheit. Natürlich ist auch nach 1885 noch Hunger aufgetreten, oftmals durch Kriege, aber in einer geordneten modernen Landwirtschaft ist sie aufgrund der landwirtschaftlichen Produktion nicht mehr zu verzeichnen gewesen. Die Frage, die sich stellt, warum sind unsere Kulturpflanzen, die wir so brauchen, auf denen wir so beruhen, auf denen wir so angewiesen sind, so anfällig? Die Frage wird mir immer wieder gestellt, weil man ja in der Natur, wenn man spazieren geht, viele Pflanzen sieht, die keinen Pflanzenschutz brauchen und gesund sind. Und das ist vielen nicht bewusst, und ich glaube, das ist ganz wichtig und grundlegend, dass sich das jeder klar macht, warum eigentlich Kulturpflanzen so anfällig sind. Und ich will Ihnen zeigen, dass es eine inhärente Form von Anfälligkeit ist, die leider mit dem Wesen einer Kulturpflanze untrennbar verbunden ist. Und der erste Grund ist, was vielen nicht klar ist, Kulturpflanzen sind Kunstpflanzen. Das sind keine Pflanzen mit einer evolutionären Erfahrung. Sie haben nicht Jahrtausende Zeit gehabt, sich an ihre belebte Umwelt anzupassen, sondern sind relativ kurzlebig als neu geschaffenes Genom, als designtes Genom vom Menschen in die Umwelt gesetzt worden, wo sie nun plötzlich auf Widersacher stoßen, die sie nicht kennen und gegen die sie natürlich keine basale Resistenz entwickeln konnten. Das Zweite ist, dass sie natürlich auf Ertrag selektiert sind. Sie sind Akkumulationspflanzen für Substrat, denn wir wollen von ihnen ja einen Ertrag ernten, der für unsere Ernährung geeignet ist, sodass wir durch die Konzentrierung von Substrat natürlich ein besonderes Angebot schaffen für Pathogene und Schädlinge, worauf die sich natürlich mittlerweile längst spezialisiert haben. Das Dritte ist die Bekömmlichkeit. Immer wird vergessen, dass der entscheidende Übergang der Wildpflanze zur Kulturpflanze ist der Vorgang, die unbekömmlichen Inhaltsstoffe aus den Pflanzen herauszuzüchten. Denn die Wildpflanzen sind für uns nicht verdaubar. Das merken Sie frühestens dann, wenn Sie versuchen, im Wald sich von Pflanzen zu ernähren. Das bekommt den Verdauungsapparat sehr, sehr schlecht. Die Bekömmlichkeit geht aber einher mit dem Verlust von sekundären Inhaltsstoffen, die in den Pflanzen für die natürliche Abwehr in vielfältiger Weise notwendig sind. Bekömmlichkeit und natürliche Abwehr schließen sich also quasi aus. Wenn wir die Pflanzen essen wollen, müssen wir in Kauf nehmen, dass sie damit einen Großteil zumindest ihrer natürlichen Abwehr verlieren. Und last but not least bauen wir natürlich im Rahmen der Pflanzenproduktion diese Kulturpflanze in einem homogenen Bestand an. Wir machen also ein großes Angebot an die Schaderreger zuzugreifen und fördern die Anpassung von Schaderregern an diese Kulturpflanzen in besonderer Weise. Auch dies ein untrennbar vom Pflanzenbau zu sehendes Moment, dass wir in homogenen Beständen arbeiten. Kulturpflanzen sind also inhärent anfällig und benötigen unseren Schutz. Und wenn sie den Schutz nicht haben, kommen Zahlen zustande wie diese. Und das ist eine Erhebung, die zeigt, wie groß eigentlich die globalen Ertragsverluste sind durch Krankheiten und Schädlinge. Sie sehen hier 6 Kulturpflanzen aufgeführt. 5 davon, Weizen, Reis, Mais, Kartoffel, Sojabohne, machen über 90% der Ernährung des Menschen auf diesem Planeten aus. Und die Baumwolle ist die wichtigste Faserpflanze. Und Sie brauchen sich die Zahlen im Einzelnen nicht anzuschauen, aber wichtig ist vielleicht, dass Sie sich die untere Zeile anschauen. Wenn wir keinen Pflanzenschutz haben, müssen wir davon ausgehen, dass im Schnitt bei diesen 6 wichtigsten Kulturpflanzen der Erde ein Verlust von mehr als 2/3 eintritt durch Krankheiten und Schädlinge. Durch den Einsatz von Pflanzenschutz, so wie er aktuell praktiziert wird, können wir diesen Verlust um die Hälfte reduzieren auf etwa 1/3, sodass wir auf einen Wirkungsgrad von etwa 52% kommen, also von etwa 50%. Das ist nicht besonders viel, würden Sie vielleicht sagen, und da ist sicherlich Raum für Verbesserung. Und wenn man sich die globale Herausforderung anschaut, vor der wir stehen, dass die Nachfrage nach pflanzlichen Nahrungs- und Futtermitteln sich bis zur Mitte des laufenden Jahrhunderts in etwa verdoppeln wird, da gibt es verschiedene Berechnungen, dann können Sie sich leicht vorstellen, dass die Größenordnung, die hier unten stehen, was die möglichen Verluste und die mögliche Vermeidung von Verlusten durch Schaderreger angeht, durchaus eine Größenordnung ist, die hier relevant ist. Hier sind immerhin noch nicht gerechnet die sogenannten Nachernteverluste, die noch dazukommen und die nochmal erheblich zu Buche schlagen. Also vieles von dem, was auf dem Acker wachsen könnte, wird nicht zur Ernte und vieles von dem, was geerntet wird, wird nicht zum Nahrungsmittel. Eine besondere Herausforderung ist, dass diese Situation nicht konstant und nicht starr ist, sondern dass wir es zu tun haben mit einer permanenten Veränderung des Bedrohungsszenarios für unsere Kulturpflanzen durch die Evolution und Invasion neuer Schaderreger. Ich möchte Ihnen hier nur 3 Beispiele geben, die Ihnen verdeutlichen, dass das keine historische und geschichtliche Angelegenheit ist, sondern eine, die aktuell passiert. Und das erste Beispiel ist der Weizen-Schwarzrost. Und Sie werden an allen 3 Beispielen wahrscheinlich mir recht geben, indem Sie sagen, davon habe ich noch nie was gehört. Und alle 3 Beispiele, die ich Ihnen jetzt zeige, sind Beispiele, die vor 100 Jahren, bevor wir Pflanzenschutz gehabt haben, zu erheblichen Hungersnöten in großen Regionen der Erde geführt hätten. Und über die wir nur heute nicht reden und die Ihnen nur deshalb nicht im Bewusstsein sind, weil diese Hungersnöte nicht eintreten aufgrund des Vorhandenseins von effektivem Pflanzenschutz. Und das erste Beispiel ist die Entstehung einer neuen Schwarzrostrasse, der Rasse UG99 in Uganda im Jahre 1999, deswegen heißt sie UG99. Und Sie sehen hier in grün und rot die Weizenanbaugebiete in diesen Regionen und Sie können sehen, diese Schwarzrostrasse hat sich sehr schnell ausgebreitet Richtung Südafrika und auch Richtung Nahe Osten. Von dort aus befindet er sich auf dem Weg nun nach Vorderasien und Zentralasien, Kasachstan, und bedroht hier die Anbaugebiete von Weizen, die hier sehr groß und bedeutend sind, bis hin zu den sehr bedeutenden Anbaugebieten von Weizen in Nordindien. Diese Rasse hat sich als eine sehr aggressive herausgestellt. Sie war in der Lage, von jetzt auf gleich mehr oder weniger sämtliche Resistenzen, die in Weizen bis dato wirksam gewesen sind, zu überwinden und diese Bestände zu überrennen. Nur durch eine sehr, sehr intensive Reaktion, auch gesponsert von der Melinda und Bill Gates Stiftung, ist es gelungen, in relativ kurzer Zeit neue Weizensorten zu züchten und zu selektieren, die dieser Rasse Widerstand entgegensetzen konnten. Ein zweites Beispiel aus dem Getreidebereich ist von ganz aktueller Natur. In Nature hier diese Information über einen neuen Weizenpilz, der vor wenigen Wochen in Bangladesch eingefallen ist. Es handelt sich hier um den sogenannten Wheat Blast Fungus. Dieser ist bekannt bereits aus Südamerika, bisher nur dort aufgetreten und jetzt erstmals in Bangladesch, also der große Sprung von Südamerika nach Asien und auf einen Schlag 15.000 Hektar Weizen zerstört. Diese Krankheit habe ich mir in Brasilien angeschaut. Hier sehen Sie das Krankheitsbild. Es ist kurios, die Pflanzen sind grün und vollkommen unbeschädigt und die Ähren sind vollkommen zerstört. In diesen Weizenschlägen in Paraná in Südbrasilien betrugen die Ernteverluste 90%. Diese Krankheit ist nun angekommen in einem Land, was nicht über einen sehr geordneten Pflanzenschutz verfügt, und wir müssen abwarten, was sich daraus entwickelt. Das dritte Beispiel betrifft uns. Es geht also nicht nur um Krankheiten, die irgendwo in der Welt auftauchen, sondern es geht auch direkt bei uns vor der Haustür um Krankheiten, die bei uns auftreten, und das ist der Gelbrost. Der Gelbrost, wie Sie ihn hier rechts sehen, ist ein devastiver Schaderreger, hochgradig angepasst an den Weizen, und ist seit 2014 in Deutschland in Form einer umfassenden Epidemie eingebrochen. Diese Epidemie basiert darauf, dass es neue virulente Rassen gibt, von denen wir glauben, dass sie aus dem Himalaya kommen und über Luftströmungen bis nach Osteuropa und jetzt Mitteleuropa und Westeuropa gekommen sind und in der Lage sind, einen Großteil der bislang wirksamen Resistenzen im Weizen zu überwinden. Wir müssen also von heute auf morgen vollkommen neu die Züchtung ausrichten, um neue Resistenzen zu finden. Das ist in der kurzen Zeit nicht möglich. Und hätten wir nicht 2014, als das erste große Auftreten in Deutschland zu verzeichnen war, über wirksame Fungizide verfügt, dann hätten Sie das in den Läden, wo es Brot gibt, in den Bäckereien gemerkt, dann hätten wir in Europa ein verkürztes Angebot von Backwaren gehabt. So schnell geht das, und so sicher können wir also sein, dass eine Lebensmittelversorgung in dem Maße existiert, wie wir sie gewohnt sind. Nun, das Zwischenfazit aus dem ist wohl sicherlich, dass wir in unserer Verantwortung für die Sicherung der globalen Ernährungssicherheit und auch aufgrund der inhärenten Anfälligkeit von Nutzpflanzen für Schadreger, die ich Ihnen versucht habe nahezubringen, auf jeden Fall wirksamen Pflanzenschutz brauchen. Und zwar kurzfristig wirksamen Pflanzenschutz. Und andere Maßnahmen wie die Resistenzzüchtung ist natürlich notwendig, aber die Beispiele, die ich gezeigt habe, verdeutlichen sicherlich, dass wir auch kurzfristig eben wirksame Pflanzenschutzmittel brauchen. Denn wer kann schon 10 Jahre darauf warten, bis eine neue resistente Sorte kommt? Nun, die Antwort, die der Landwirt hat, ist tatsächlich der Pflanzenschutz. Und deswegen will ich kurz beleuchten, worin er eigentlich besteht. Wir sprechen vom integrierten Pflanzenschutz und wir sprechen von der nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln. Das ist fast schon offizieller Sprachgebrauch, aber dahinter steht auch etwas. Und es sind im Wesentlichen 3 Elemente, die diesen integrierten Pflanzenschutz auszeichnen. Das ist zunächst einmal das Bestreben des Vorbeugens. Wir wollen vorbeugen. Wir wollen ein Anbausystem, in dem möglichst das Risiko des Auftretens von Schaderregern klein gehalten wird, unter Optimierung und Maximierung aller anderen Ansprüche, die mit dem Anbau verbunden sind. Und hier sind vor allem Bodenbearbeitungsformen und Fruchtfolge als wesentliche Stellgrößen zu nennen. Und ich werde gleich ein Beispiel dazu bringen. Die zweite Maxime, die im integrierten Pflanzenschutz enthalten ist, ist der Systemansatz. Das heißt, wir versuchen dort zu kombinieren, wo immer möglich. Also wenn wir andere Möglichkeiten haben, außer dem Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, dann sollten sie eingesetzt werden. Und sie sollten möglichst optimal kombiniert werden mit dem Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Und da bieten sich biologische Pflanzenschutzverfahren ebenso an wie der Einsatz von resistenten Sorten. Also Systemansatz. Und das dritte, gezielte Applikation. Nur dort, wo wir es brauchen, applizieren. Und nur dann applizieren, wenn wir es brauchen. So wenig wie möglich, so viel wie nötig. Sie können auch sagen, so selten wie möglich und so oft wie nötig. Lassen Sie mich zu diesen drei Hauptpunkten, die den Pflanzenschutz auszeichnen, einige Beispiele geben, die vielleicht auch von besonderer Aktualität sind im Zusammenhang mit der aktuellen Diskussion um Pflanzenschutzmittel. Zunächst einmal ein Beispiel zur Bodenbearbeitung. Bei der Bodenbearbeitung hat der Landwirt durchaus eine Bandbreite von Möglichkeiten, wie er verfährt. Und das klassische Verfahren ist hier sicher immer das Pflügen gewesen, was Sie hier sehen. Und hier sehen Sie das Ergebnis dieser verschiedenen Bodenbearbeitungsverfahren in Bezug auf das Zustandekommen von unterschiedlichen Schichtungen der Erntereste nach einer solchen Bodenbearbeitung in verschiedenen Bodentiefen von 0 bis 25 Zentimeter. Und Sie können leicht erkennen, dass hier beim Pflügen im Wesentlichen das Material nach unten verlagert wird. Das Pflügen hat zwei wesentliche Funktionen, immer gehabt. Das Pflügen ist ein Bestandteil des Ackerbaus von Anbeginn. Die erste Funktion ist die Funktion, und die wichtigste ist die Funktion der Unkrautbeseitigung. Der Pflug ist ein Unkrautbeseitigungsinstrument. Und besonders in den feuchten Lagen Mitteleuropas, wo das Unkraut während der ganzen Vegetationsperiode wachsen kann, ist dies unverzichtbar für den Ackerbau. Die zweite Funktion des Pfluges ist die Ackerhygiene. Das Vergraben von Pflanzenresten ist eine Hygienemaßnahme, denn diese Pflanzenreste enthalten leider nolens volens Rückstände von Pathogenen, also Überdauerungsformen von Pathogenen, Sporen und auch von Insekten. Das heißt, sie stellen eine potenzielle biotische Gefahr für die nachfolgende Frucht dar. Und wenn sie vergraben sind, sind sie erstmal weg und hoffentlich auch irgendwann dekompostiert. Nun, es gibt Gründe, diese Pflugarbeit zu reduzieren. Der Pflug hat auch große Nachteile. Er zerstört natürlich das natürliche Bodengefüge, er zerstört den Mittel- und Feinporenaufbau des Bodens, die Drainierbarkeit, er verringert die Erosionsresistenz des Bodens und vor allem zerstört er maßgeblich das Bodenleben, weil es sich hier in natürlicher Form nicht entwickeln kann. Und zusammen mit dem Wunsch des Landwirts, Energie einzusparen, hat es dazu geführt, dass reduzierte Formen der Bodenbearbeitung entwickelt worden und praktiziert sind. Und Sie können unschwer erkennen, dass bei diesen reduzierten Formen der sogenannten konservierenden Bodenbearbeitung oder auch des Mulchens die Lagerung der Bestandesreste vollkommen anders aussieht. Sie bleibt im Wesentlichen auf der Oberfläche. Sodass es auch, glaube ich, sehr einfach einsichtig ist für jeden, dass wir hier zwei pflanzenpathologische oder phytomedizinische Probleme bekommen, wenn wir nicht pflügen. Das eine ist, dass wir nun plötzlich die Sporen der Pathogene, der Krankheitserreger wieder an der Oberfläche haben, wo sie ihr Unwesen treiben können und zweitens natürlich die Unkrautwirkung des Pfluges verlieren. Auf den Punkt gebracht haben wir den Zielkonflikt zwischen der Einsparung von Energie und Arbeit auf der einen Seite, dem Bodenschutz, den ich erläutert habe, und dem Erosionsschutz und auf der anderen Seite eben der Notwendigkeit des erhöhten Aufwandes von Herbiziden und Fungiziden. Nun, das klingt nach einem unauflösbaren Widerspruch, ist es aber nicht, denn wie die Praxis zeigt, ist, wenn man beides zusammennimmt, das Ergebnis ein Gewinn an Ökosystemleistungen. Und das will ich Ihnen zeigen, am Beispiel des Regenwurms. Und hier sehen Sie eine Darstellung aus dem IFZ, in dem Arbeiten stattgefunden haben, in denen verschiedene Intensitäten von Herbiziden in Rübenfeldern eingesetzt worden sind, und zwar in Verbindung mit dem Mulch und mit dem Pflug. Und Sie sehen, welche Einflüsse dies auf die Regenwurmpopulation gehabt hat. Sie können unschwer zwei Dinge erkennen. Erstens mal, dass die Bodenbearbeitung hier den stärksten Einfluss gehabt hat, neben der Umwelt und der Jahreszeit, auf die Population der Regenwürmer, was nicht ganz unerwartet ist, weil eben der Pflug, wie ich schon erläutert habe, ein herber Eingriff in das Bodenleben darstellt, während die Herbizidstrategie vollkommen ohne Einfluss auf die Regenwürmer gewesen ist, was Sie auch an den Säulen sehen können, wo bei welcher Intensität der Herbizide auch immer die Regenwurmpopulation die gleiche geblieben ist. Der Regenwurm gehört also sicherlich zu denjenigen, die den Pflug nicht mag. Und der Regenwurm sollte uns wichtig sein, denn er ist für den Boden wichtig. Nun, es gibt auch noch andere Komponenten im Rahmen des integrierten Pflanzenschutzes, von denen ich nur ganz kursorisch einige wenige nennen will. Biotechnische Verfahren wie diese im Weinbau, die Verwirrung von Traubenwicklern bei der Aufsuche ihrer Partner oder Partnerinnen durch den Einsatz von Pheromonen, die in solchen Kapseln einfach in den Weinberg gehängt werden und dann dadurch, dass sie eine permanente sexuelle Erregung in den Traubenwicklern erzeugen, diese zu einer derartigen Verwirrung bringen, dass es eben nicht mehr zur Vermehrung kommen kann. Das ist für den Traubenwickler vielleicht ganz schön, aber für die Population ist es desaströs, weil die dann eben zusammenbricht, es gibt keine Nachkommen mehr. Also eine Generation lebt noch im Hype und die nächste gibt es nicht mehr. Eine sehr effektive Form des, wenn Sie so wollen, nicht chemischen Pflanzenschutzes. Ein anderes Beispiel hier, der Einsatz von Mikroorganismen gegen Mikroorganismen, Pilz gegen Pilz, eine Krankheit im Raps, die den Stängel zerstört, die sogenannte Weißstängeligkeit. Hier ist vor vielen Jahren bereits ein Pilz gefunden worden, der aus dem Boden stammt und der in der Lage ist, diesen Erreger hier sehr, sehr effektiv zu bekämpfen. Das sieht dann im Einzelnen so aus, dass die Sklerozien dieses Erregers praktisch von innen aufgefressen werden, von diesem Nutzpilz. Das Ganze können Sie als Präparat kaufen und als Landwirt einsetzen auf Ihren Feldern wie ein Spritzmittel. Es ist aber ein lebendes Agens, ein biologisches Präparat und ist sehr effektiv. Solche Dinge sind interessant und wichtig und solche Dinge müssen natürlich auch entwickelt werden und sind interessante Komponenten im Kontext des integrierten Pflanzenschutzes. Aber wir sollen uns nichts vormachen. All diese Komponenten können zwar kombiniert werden mit dem klassischen Pflanzenschutz, sie können ihn ergänzen, sie können ihn aber keinesfalls ersetzen. Als letztes vielleicht die gezielte Anwendung von Pflanzenschutzmitteln, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Dazu bietet sich einerseits an die sehr weit entwickelte Applikationstechnik, die wir heute haben. Inzwischen können Sie auf den Zentimeter genau applizieren, Sie können die Dosis genau einstellen, Sie wissen genau, wo Sie wie viel hinbringen. Und wenn Sie hier alles an Regeln einhalten, was es gibt und die Technik nutzen, ist die Applikationstechnik heute in unglaublicher Weise entwickelt. Wir können Schadenschwellen verwenden, das heißt, wir können von dem Konzept ausgehen, dass wirklich nur dann behandelt wird, wenn ein ökonomischer Schaden entsteht. Und wir können auch vor allem das hochinteressante Angebot moderner Prognosesysteme nutzen, die durch die Computertechnik möglich geworden sind und auf die ich mit einem Beispiel kurz eingehen will. Prognosesysteme, die im Grunde genommen die Schaderreger simulieren, das Auftreten der Schaderreger simulieren können und dem Landwirt feldgenau Hinweise geben können, ob, wann und wie sie ihren Bestand behandeln müssen. Das sieht dann so aus, im Internet zugänglich für die Landwirte, gegen eine kleine Gebühr nutzbar. Das ist hier dieses ESIP-System. Sie sehen, der Landwirt kann zwischen den verschiedenen Kulturpflanzen wählen, kann bestimmte Fragestellungen auswählen, kann dann etwas stärker hineinfokussieren auf seinen Standort. Dann werden die Wetterdaten genutzt und aus den Konstellationen der Wetterdaten, den Algorithmen, die dem Ganzen hinterlegt sind, wird ein Risiko berechnet und eine Empfehlung gegeben, ob behandelt werden muss oder nicht. Und wie so etwas aussieht, zeige ich Ihnen am Beispiel der schon eingangs genannten Krautfäule der Kartoffel. Sie sehen hier nochmal das Symptom, was devastiv ist, wie Sie sich vorstellen können. Die Bestände werden vollkommen zerstört. So sollte ein Kartoffelfeld natürlich nicht aussehen, dann ist schon fast alles zu spät. Nun, wenn Sie ein derartiges Prognosesystem anwenden und sich danach richten, dann können Sie tatsächlich erhebliche Einsparungen von Behandlungen erzielen. Sie sehen hier über mehrere Jahre aus vielen Versuchen die Anzahl von Behandlungen, die notwendig waren zur Reduktion der Krautfäule. Einmal die rote Säule, die konventionelle Spritzfolge darstellt und dann die grüne Säule, die eine Spritzung nach Empfehlung durch ein Prognosesystem, durch ein solches digitales Simulationsmodell durchgeführt hat. Und Sie können, glaube ich, unschwer auch von der letzten Reihe sehen, dass Sie maßgeblich die Zahl der Behandlungen reduzieren können von etwa 6 bis 7 auf 4 bis 5. Wohlgemerkt bei gleicher Wirksamkeit gegen die Krankheit. Das sind Systeme, die natürlich interessant und wichtig sind und die wir haben müssen und weiterentwickeln müssen und die wir auch der Öffentlichkeit gegenüber darstellen müssen, um zu sagen, dass eben doch nicht blind und zu viel gespritzt wird. Nun, und damit sind wir beim chemischen Pflanzenschutz, um den ich gar nicht herumeiern will, sondern der natürlich das Rückgrat des Pflanzenschutzes darstellt, auch wenn es vielleicht gesellschaftlich nicht opportun ist. Was können wir von ihm erwarten? Ich will es auf zwei Punkte bringen, was der chemische Pflanzenschutz heute kann. Er kann die Ernte sichern und er kann beitragen zur erhöhten Ressourceneffizienz. Ressourceneffizienz ist ein sehr wichtiger Aspekt der modernen Landwirtschaft geworden. Es geht um die Ressource Wasser, es geht um die Nährstoffe, es geht um die Energie und es geht um auch die Fläche. Das sind alles Ressourcen der Pflanzenproduktion, die wir möglichst sinnvoll nutzen wollen und müssen. Sie sehen, hier fehlt ein Begriff, den Sie vielleicht erwartet haben, das ist die Erntesteigerung. Ich werde Ihnen gleich zeigen, dass Pflanzenschutzmittel nicht der Steigerung der Erträge dient. Der Pflanzenschutz dient nicht mehr und nicht weniger als der Sicherung von Erträgen. Lassen Sie uns kurz hineinschauen, was Erntesicherung bedeutet. Das bedeutet Erntesicherung. Sie sehen ein Zuckerrübenfeld auf der linken Seite nach guter fachlicher Praxis mit entsprechenden Herbiziden angezogen. Und auf der rechten Seite sehen Sie keine Zuckerrüben, obwohl die dort auch ausgedrillt worden sind, wo man versucht hat, nicht chemisch zu arbeiten mit Hacken. Ich glaube, es ist ziemlich deutlich, dass wir mit dem rechten Teil des Feldes relativ wenig anfangen können, wenn wir etwas ernten wollen. Das heißt Erntesicherung. Hier geht es also nicht um Ertragssteigerung. Ein anderes Beispiel, vielleicht die Weizenerträge in Deutschland. Sie wissen, dass dort eine bemerkenswerte Veränderung stattgefunden hat. Hier auf der Grafik können Sie vielleicht erkennen, 1965 34 Dezitonnen Durchschnittsertrag und 2015 sind wir bei über 80 Dezitonnen Durchschnittsertrag. Eine mehr als 100%ige Ertragssteigerung innerhalb von 50 Jahren. 2% pro Jahr etwa, 2% pro Jahr Ertragssteigerung. Diese Ertragssteigerung ist nicht auf Pflanzenschutz zurückzuführen. Diese Ertragssteigerung, das muss ich neidvoll meinen Kollegen in den anderen Disziplinen zugestehen, ist im Wesentlichen getrieben von der Verbesserung der Sorten und von der Verbesserung der Anbautechnik und der Düngung. Was der Pflanzenschutz hier gemacht hat, er hat diese Erträge gesichert. Er hat sie aber nicht weiter angeschoben. Es gibt keine quantitative Beziehung zwischen dem Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und Ertragssteigerung. Das sehen Sie hier auf der Grafik rechts, die Ihnen zeigt, wie der Verbrauch von Pflanzenschutzmitteln in Deutschland sich in den letzten 30 Jahren verhalten hat. Es wird gerne gesagt, die Landwirte spritzen immer mehr. Hier rechts haben Sie den Beleg, dass das nicht stimmt. Seit mindestens 25 Jahren ist die Kurve auf gleichem Niveau. Etwa 1,8 Kilogramm pro Hektar Pflanzenschutzmittel werden eingesetzt. Und wenn Sie diese Werte bereinigen, um die Produktivität, die angestiegen ist, dann würden Sie eine Kurve bekommen, die deutlich abfällt. Wir erreichen immer mehr Ertrag mit immer weniger Pflanzenschutzmittel. Also die spezifische Intensität hat deutlich abgenommen und die Wirksamkeit und Effizienz der Pflanzenschutzmittel hat zugenommen. Schauen wir in die Ressourceneffizienz und ich will Ihnen zunächst zwei Beispiele zeigen, wie sich gesunde und kranke Bestände in Bezug auf den Wasserverbrauch und auf den Verbrauch von Nährstoffen auswirken. Und Sie sehen auf der linken Seite die sogenannte Wassernutzungseffizienz in Weizen. Wie viel Liter brauchen wir, um ein Kilogramm Korn zu erzeugen? Bei niedrigen Niederschlägen, bei mittleren Niederschlägen und bei hohen Niederschlägen. Die hellblaue Säule ist jeweils unbehandelt, die dunkelblaue Säule ist die nach guter landwirtschaftlicher Praxis durchgeführte Pflanzenschutz. Und Sie können sehen, dass hier deutliche Unterschiede bestehen. Wenn wir die mittlere Niederschlagsmenge nehmen, dann brauchen Sie bei einem unbehandelten Bestand 300 Liter Wasser für ein einziges Kilogramm Weizen. 300 Liter Wasser. Und das vermindert sich auf irgendwas im Bereich von 220 Liter, wenn dieser Bestand gesund ist. Ähnlich sieht es aus mit Nährstoffen. Stickstoff. Wie viel Stickstoff brauchen Sie, um ein Kilogramm Korn zu erzeugen? Hier am Beispiel von Winterroggen und Wintergerste. Winterroggen grün, Wintergerste gelb. Und Sie können sehen, hier ohne Pflanzenschutzmittel und mit Pflanzenschutzmittel, der Kornertrag verdoppelt sich fast pro Einheit Stickstoff bei Benutzung oder Nichtbenutzung von Pflanzenschutzmitteln. Energie, ähnliches Bild. Energiebilanz von Winterweizen in Abhängigkeit von Fungiziden allein jetzt nur. Wie viel Energie brauchen Sie, um Ihre Produktion aufrechtzuerhalten? Nun, nicht ganz unerwartet. Hier links sehen Sie den Energieinput pro Hektar in Gigajoule. Ist unwesentlich verschieden in der integrierten Wirtschaftsweise im Vergleich zur Wirtschaftsweise ohne Fungizide. Und wenn Sie die weitere Zeile anschauen, sehen Sie den Output deutlich unterschiedlich, natürlich ein deutlich höherer Output in der integrierten, gesunden Variante, und das schlägt sich selbstverständlich in dem Output-Input-Verhältnis auch nieder, über 20% besser. Fläche. Wie kann man das messen? Was ist die Flächeneffizienz? Nun, es bietet sich an, zum Beispiel die Erträge des ökologischen Anbaus mit dem konventionellen Anbau zu vergleichen. Hier gibt es neue Zahlen für Deutschland aus den Jahren 2011 bis 2014. Und da der ökologische Landbau sich ja im Wesentlichen dadurch vom konventionellen unterscheidet, dass hier keine Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden, natürlich auch andere moderne Betriebsmittel nicht eingesetzt werden, aber doch wesentlichen Pflanzenschutzmittel, die den Unterschied ausmachen, kann man diese Zahlen als Größenordnung nehmen, die hier die Flächeneffizienz abbilden. Und wenn Sie das machen für 4 Kulturarten, Weizen, Gerste, Raps und Kartoffeln, dann sind nach den neuesten Zahlen die Erträge im ökologischen Landbau in etwa auf der Ebene von 50% des konventionellen. Das bedeutet schlicht und einfach, dass Sie für die gleiche Produktion die doppelte Fläche brauchen. Das ist der Unterschied in der Flächeneffizienz zwischen diesen beiden Anbauformen. Ich glaube, ich brauche den meisten nicht zu sagen, dass wir auf einem Planeten leben mit begrenzter Fläche. Und es ist absehbar, dass die Fläche für die landwirtschaftliche Produktion sich in den nächsten Jahren nicht wesentlich vergrößern wird. Sie wird sich vielleicht etwas vergrößern, aber nicht wesentlich. Und es ist auch, glaube ich, jedem ersichtlich, dass wir zur Ernährungssicherung auf diesem Planeten eine hohe Flächenproduktivität brauchen. Nicht nur für die Ernährungssicherung, sondern auch für die Sicherung von Naturräumen. Denn je uneffektiver wir auf der Fläche arbeiten, desto mehr Naturraum und Naturfläche wird für den Anbau von Nutzpflanzen in Anspruch genommen. Und je effizienter wir hier sind, desto mehr Fläche können wir zurückstellen und als Naturflächen weiterführen. Nun, wenn Sie das alles so sehen, dann ist das eigentlich eine sehr strahlende Bilanz, was die Bedeutung und die Effekte des Pflanzenschutzes angeht. Und man fragt sich eigentlich, warum diskutieren wir eigentlich so kontrovers und so skeptisch über diese sehr wohlfahrtsmehrende Technologie im Landbau? Aber Sie wissen es alle selbst, nach der öffentlichen Meinung und auch nach der veröffentlichten Meinung steht der Pflanzenschutz, genau dieser Pflanzenschutz, den ich Ihnen gerade skizziert habe, der steht in der Kritik. Und es gibt auch konkrete Vorwürfe gegen diesen Pflanzenschutz, und die habe ich mal hier zusammengestellt. Es wird gesagt, er sei schädlich für die Bodenfruchtbarkeit, er bewirke die Abnahme der Biodiversität, belaste das Trinkwasser und bringe Lebensmittel hervor, die möglicherweise für Verbraucher gefährlich sind. Nun, zur Bodenfruchtbarkeit habe ich schon etwas gesagt. Im Zusammenhang mit den Regenwürmern, das will ich nicht nochmal aufgreifen, sondern ich will mich vor allem auf die 3 unteren Punkte konzentrieren. Biodiversität, Trinkwasser und Lebensmittel. Und werde mich bei den Lebensmitteln natürlich sehr kurz halten, weil wir in der vergangenen Woche bereits mit dem Präsidenten des BFR hier einen sehr kompetenten Kollegen hatten, Herrn Hensel, der dies ja schon eingehend beleuchtet und bewertet hat. Schauen wir in die Biodiversität. Nun, das Problem bei der Diskussion um die Biodiversität ist im Wesentlichen, dass wir keinen wissenschaftlich anerkannten Parameter haben, der die Biodiversität wirklich umfassend beschreibt. Wir reden hier ja von Artenvielfalt auf der Fläche, und die Frage ist, wie kann ich das messen? Und eine Sicht in die Literatur führt zu dem Ergebnis, dass es eine ganze Reihe von Parametern gibt, die für bestimmte Ausschnitte der Ökosysteme genutzt worden sind, für bestimmte Organismengruppen, aber niemals für alle. Und wenn man die mal zusammenstellt, dann kommt man auf insgesamt 8 verschiedene solche Parameter, die man in der Literatur ausfindig machen kann, die so etwas wie Diversität in bestimmten Habitaten beschreiben. Herr Nolepa hat es in seiner Studie gemacht, die jetzt in diesem Jahr herausgekommen ist, und hat versucht zu vergleichen, wie sich die Biodiversität verändert unter konventioneller und ökologischer Bewirtschaftung. Die ökologische Bewirtschaftung ist hier die hellgrüne Säule und die konventionelle ist die dunkelgrüne Säule. Und der Wert 1 bedeutet die Biodiversität einer unbewirtschafteten Naturfläche. Also das ist sozusagen das Maximum. Alles, was unter 1 liegt, ist also eine Verringerung der Biodiversität. Und ich glaube, Sie können auch von den hinteren Rängen sehen, dass alle Säulen sich sehr weit im unteren Teil der Grafik befinden. Also wir haben also offenbar grundsätzlich mit einer doch maßgeblichen Verringerung der Biodiversität zu rechnen, egal bei welcher Anbauform wir uns befinden. Und wenn wir das zusammenfassen zu einem Mittelwert, was hier rechts passiert ist, dann sehen wir zwei Sachen. Erstens mal, dass dies natürlich für den Mittelwert auch gilt, dass also die Biodiversität allgemein durchaus maßgeblich verringert wird gegenüber einer Naturfläche, nämlich um 67% durch den ökologischen Landbau und um 86% durch den konventionellen Anbau. Das ist vielleicht keine Überraschung, dass dieser Unterschied besteht. Überraschend für Sie ist vielleicht aber, dass auch der ökologische Landbau natürlich zur Verringerung der Biodiversität beiträgt und das auch nicht anders kann. Das liegt ganz einfach daran, dass Pflanzenbau und Pflanzenproduktion inhärent etwas mit Reduktion von Biodiversität zu tun haben. Es ist also nicht zu erwarten und darf auch eigentlich nicht gefordert werden, dass wir auch nur annähernd die gleiche Biodiversität auf einer Naturfläche haben, auf einer Nutzfläche haben, wie auf einer Naturfläche haben. Nun, das ist ein Fakt, was wir uns klar machen müssen, auch im Zusammenhang mit dem, was ich gerade eben gesagt habe, mit dem Flächenverbrauch. Je mehr Flächen wir also in Nutzung nehmen, desto mehr werden wir den Effekt haben, eine Reduktion der Biodiversität zwischen, sagen wir, 2/3 und 8 bis 9/10. Nun, man kann die Sache aber auch noch anders betrachten. Wir haben ja, wie Herr Keim wahrscheinlich in 2 Wochen auch nochmal in seinem Vortrag erläutern wird, wenn es um Welternährung geht und Sicherstellung der Welternährung, wir haben natürlich ein Mengenproblem auch, was auf uns zukommt. Wir müssen die Betrachtung auch an der Erntemenge festmachen. Und das hat die Arbeitsgruppe hier auch getan und sie hat nämlich die Biodiversität in ihrer Intensität bezogen auf die Menge an Ernteprodukt berechnet. Und da sieht es dann plötzlich schon ganz anders aus, denn wenn Sie nun davon ausgehen, dass die Flächenproduktivität konventionell zu ökologisch etwa im Verhältnis 203 zu 100 steht, dann ergibt sich das Gegenteilige. Dann ergibt sich nämlich, dass der Biodiversitätsverlust die Einheit Ernteprodukt für konventionell bei 0,43 liegt und für ökologisch bei 0,67. Große Überraschung. Der ökologische Anbau ist bezogen auf die Erntemenge schädlicher für die Biodiversität und günstiger für die Biodiversität als der konventionelle Anbau. Ich glaube, das ist ein sehr interessanter Befund. 55% Unterschied, den wir uns vor Augen halten müssen. Zweiter Punkt, Trinkwasser. Ich habe mal die Werte der aktuellen Grundwassermessergebnisse aus Niedersachsen hier aufbereitet. Wir haben in Niedersachsen seit vielen Jahren solche Messstellen verteilt über das Land. Insgesamt 1180 Messstellen werden betrieben. Und in dem letzten Bericht des NLWKN vom Juni 2015 sind die Ergebnisse dargestellt. Es wird nicht genau gesagt, auf wie vielen Proben sie beruhen. Es wird nur von der Zahl von Messstellen gesprochen und von vielfachen jährlichen Analysen. Nun, Trinkwasser ist ein allgemein wichtiges Gut für uns alle, das wissen Sie. Und es gibt im Trinkwasser einen sogenannten Trinkwassergrenzwert. Der wird jetzt als Qualitätsnorm Trinkwasser bezeichnet, der, und darauf möchte ich besonders hinweisen, kein toxikologischer Grenzwert ist, sondern ein gesetzlicher Vorsorgewert. Und seit über 30 Jahren übrigens besteht mit diesem Wert 0,1 Mikrogramm pro Liter, ein unglaublich unfassbar kleiner Wert, vor 30 Jahren Gesetz geworden mit dem Ziel, sozusagen einen Nullwert zu schaffen. Aber wohlgemerkt, es ist kein toxikologischer Grenzwert. Eine Überschreitung dieses Wertes bedeutet nicht automatisch eine Gefährdung desjenigen, der das Trinkwasser trinkt. Nun, wenn wir diesen Grenzwert zugrunde legen, dann ergibt sich aus den Daten des NLWKN in 13 Fällen eine Überschreitung dieses Grenzwertes. Diese Grenzwerte habe ich mir mal rausgesucht, das sind die 13 Werte, und habe jeweils den höchsten Wert, der dabei gemessen wurde, über die 6 Jahre an den 1180 Messstellen zugrunde gelegt für eine Risikobetrachtung. Es handelt sich um Wirkstoffe, die von 3 Herbiziden stammen und von einem Fungizid. Und Sie können hier den sogenannten Trinkwasserleitwert sehen, der vom BfR festgelegt ist und sich anlehnt an den sogenannten ADI. Wer letzte Woche hier war, weiß, was der ADI ist. Es ist der akzeptierbare tägliche Aufnahmewert, den jeder ein Leben lang aufnehmen kann, ohne gesundheitliche Beeinträchtigung. Ein Zehntel dieses ADI wird an Trinkwasser als Maßstab angelegt. Also ein Zehntel strenger als bei Lebensmitteln ist das Trinkwasser. Wenn Sie das zugrunde legen, können Sie ausrechnen, wie viel Wasser Sie täglich zunehmen können, auf der Grundlage dieser Extremwerte wohlgemerkt aus 6 Jahren, bevor Sie ein Zehntel des ADI ausgeschöpft haben. Ein Zehntel des ADI. Den können Sie also nochmal mal 10 nehmen, dann sind Sie bei der Ausschöpfung des gesamten ADI. Und Sie sehen hier Werte zwischen 130 und 990 Litern Wasser, die Sie pro Tag trinken können, um ein Zehntel der duldbaren Aufwandmenge ein Leben lang zu nehmen. Wir sind uns darüber im Klaren, dass wir bei der Aufnahme von 130 bis 990 Litern Wasser pro Tag längst überhydriert sind und andere Probleme haben. Aber diese Zahlen sollen ja auch ausweisen, wie nah wir an einem Risiko sind oder nicht. Und ich glaube, wir sind sehr weit davon entfernt. Was noch hier zu sagen ist, dass diese Messungen übrigens unter Worst-Case-Bedingungen gemacht worden sind. Hier ist Trinkwasser in 11 Meter Tiefe entnommen worden unter landwirtschaftlichen Nutzflächen. Und diese Entnahme von Trinkwasser entspricht nicht dem Trinkwasserentnahmetiefen, die normalerweise in Deutschland vollführt werden. Die liegen nämlich bei unter 40 Metern. Aber selbst unter diesen Worst-Case-Bedingungen sehen Sie, wie die Risikobewertung ausfällt. In allen Fällen waren wir also... Wir können daher diskutieren. Wenn Sie mir erstmal Zeit geben für den Vortrag, wäre ich Ihnen dankbar. Gucken wir in die Lebensmittel hinein. Schauen wir in die Lebensmittel hinein und da werde ich mich, wie gesagt, ganz kurz halten, weil die entsprechenden Ausführungen von Herrn Hensel ja in der letzten Woche gemacht worden sind. Ich habe Ihnen das Lebensmittelmonitoring von 2014 mitgebracht und Sie sehen hier, ja, Tatsachen gefallen nicht jedem, ich weiß. Hier sehen Sie den akuten Referenzdosiswert. Das heißt, das ist der Wert, der auch ein Vorsorgewert ist wieder. Es ist kein toxikologischer Grenzwert, den Sie an einem Tag innerhalb von 24 Stunden ein Leben lang aufnehmen können, ohne eine gesundheitliche Beeinträchtigung befürchten zu müssen. Und von den 6.000 Proben waren also 4 Fälle ausgewiesen, die diesen akuten Referenzdosiswert überschritten haben. Und wenn Sie sich im Einzelnen anschauen, was das für Werte waren, dann handelt es sich einmal um ein Insektizid im Spinat, ein Abbauprodukt eines Insektizids, was im Spinat gar nicht zugelassen ist übrigens, wo also nicht ganz nachvollziehbar ist, wie es dort hineinkommt. Und in den anderen 3 Fällen handelt es sich um ein Herbizid, was für das es keinen akuten Referenzdosiswert gibt, weil dieses Herbizid eben nicht mehr eingesetzt wird, also auch keine toxikologische Relevanz hat. Deshalb nicht, weil eben der akute Referenzdosiswert hier praktisch auf 0,01 eingestellt worden ist, also den tiefstmöglichen Wert. Ich denke, auch hieraus spricht eine eindeutige Sprache und das entspricht ja auch dem, was Herr Hensel letzte Woche gesagt hat, dass wir von sicheren Lebensmitteln ausgehen dürfen. Was die Ernährungsrisiken in Deutschland sind, muss an dieser Stelle betont werden. Die liegen ganz woanders. Sie liegen im Wesentlichen in 2 Bereichen und die haben im Wesentlichen zu tun mit unserem Verhalten und nicht mit dem Verhalten der Landwirte. Das erste und wichtigste Problem, darauf kann man nicht oft genug hinweisen, ist die Überernährung. Wir haben auf der Erde 800 Millionen Menschen, die hungern und 1 Milliarde Menschen, die übergewichtig sind. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Deutschland. Wir sind mittlerweile bei 6 Millionen Diabeteskranken, 38% Zunahme seit 1998, also erhebliche Problemverschärfung. Die meisten dieser Diabetesfälle sind Typ 2, auf Übergewicht zurückzuführen. Das sind die Zahlen, die aus den Kliniken kommen, 20.000 Amputationen, Erblindungen und eine große Anzahl von Schlaganfällen, die eben auch durch Übergewicht und Diabetes 2 bedingt sind. Das zweite Problem, der zweite Problembereich sind humanpathogene Erreger, die wir ja kennengelernt haben. Die Ehekatastrophe jährt sich gerade zum 5. Mal, aber auch andere Kontaminanten in Lebensmitteln können zu erheblichen Vergiftungen, Lebensmittelvergiftungen beitragen. Und Giftstoffe natürlicher Herkunft sind ja auch aufzuführen. Mykotoxine und toxische Pflanzeninhaltsstoffe. Pflanzen beinhalten eine große Anzahl von toxischen Stoffen, die keinerlei Regulierung unterliegen, zum Glück will ich sagen, aber die man natürlich im Auge haben muss und die auch nicht unbedenklich sind. 200.000 Fälle pro Jahr in Deutschland, Lebensmittelvergiftungen aus diesem Bereich hier und immer wieder auch Todesfälle. Nun, in dieser Liste werden Sie vermissen die Kontamination und die Vergiftungsfälle durch Pflanzenschutzmittel. Ich habe keine Zahlen dazu gefunden, es gibt sie nicht. Diese lassen sich nicht beziffern. Sie können nun sagen, naja, vielleicht wissen wir das nicht, aber vielleicht ist es auch so, dass es sie nicht gibt. Die Giftzentrale Nord in Göttingen hat in den letzten 20 Jahren zumindest keinen einzigen Fall mehr gehabt von Vergiftungen durch Pflanzenschutzmittel. Zweites Zwischenfazit lautet, der Pflanzenschutz sichert also die Ernten, vor allem gewährleistet Ressourceneffizienz. Und der zweite Satz ist, glaube ich, auch ganz wichtig für Verbraucher und viel zu wenig im Bewusstsein. Sie brauchen vor Lebensmitteln keine Angst zu haben. Es gibt kein gesundheitliches Risiko für den Verbraucher. Es lässt sich derzeit keines beziffern. Keiner kann sie beziffern. Nun, dann fragt sich natürlich, wie kommt es zu einer Situation, die so dissonant ist, die so extrem auseinanderweicht zwischen den Tatbeständen und dem Gefühl von Risiko, was offensichtlich in der Gesellschaft existiert. Warum ist der Begriff Pflanzenschutz so negativ belastet? Wenn man ihn vergleicht mit anderen Schutzbegriffen, die uns allen sehr geläufig sind, Naturschutz, Tierschutz, Kinderschutz, Artenschutz, sofort kommen im Kopf positive Assoziationen hoch, wenn Sie diese Schutzbegriffe hören. Und wenn ich Freunden und Kollegen sage, ich arbeite als Pflanzenschutzwissenschaftler, zucken alle gleich zusammen und es kommt zu solchen Reaktionen, wie wir sie gerade gehört haben. Wie kommt das? Nun, ich habe daran seit vielen Jahren gearbeitet, weil ich es selbst einfach wissen will und was die Ursache dafür sein kann. Ich bin auf drei wesentliche Assoziationen gekommen, die möglicherweise diesem zugrunde liegen. Die erste ist sicherlich, dass in den Köpfen immer noch unveränderbar offensichtlich die Vorstellung herrscht, Pflanzenschutzmittel ist gleich Gift. Und wenn Gift in Lebensmitteln ist, haben wir ein Problem. Das zweite ist, Pflanzenschutzmittel, warum brauchen wir die eigentlich? Man geht auch ohne. Drittens, Pflanzenschutzmittel gleich Großkonzerne. Ja, wollen wir mal gucken, ob das so ist. Pflanzenschutzmittel gleich Gift, ja. 1925 alte Anzeigen aus alten Agrarzeitschriften, die ich rausgesucht habe. Sie sehen, was hier angepriesen wird, Schädlingsbekämpfungsmittel, und es wurde eingesetzt Nikotin, es wurde eingesetzt Arsen, Naphthalin. Das sind Kampfstoffe, das sind echte Kampfstoffe, das sind Gifte. Selbstverständlich sind das Gifte. Man hatte nichts anderes, was sollte man tun? Es ging um nicht weniger als die Ernährungssicherung. Das ist eine fundamentale Notwendigkeit des Menschen. Und da war man dazu bereit, eben die Mittel einzusetzen, die eben verfügbar waren, und andere gab es nicht. Also 1925 Pflanzenschutzmittel gleich Gift, klares Ja. 1957 hier ein Label von einer Packung von Beizmittel für Getreide. Quecksilberbeizmittel habe ich selbst noch angewendet in meiner Praktikantenzeit. Quecksilber ist giftig, völlig klar. Es gibt aber nichts anderes. Und wenn Sie kein Quecksilber einsetzen, dann werden Sie möglicherweise nichts ernten. Quecksilber ist eines der Mittel gewesen, um den Steinbrand zu bekämpfen, beispielsweise im Getreide. Und der Steinbrand kann verheerende Ernteverluste verursachen. Also auch giftig, ja, stimmt. Heute sieht es so aus. Das ist die Einstufung der Pflanzenschutzmittel nach Stand 2011 bezüglich ihrer Toxizität. Angefangen von oben, sehr giftig, übergiftig, gesundheitsschädlich, reizend, ätzend, leicht entzündlich, hochentzündlich und so weiter und ohne Gefahrenkennzeichnung. Und Sie sehen die Verteilung. Und um es zusammenzubringen, 94% der heute zugelassenen Wirkstoffe, wir haben ungefähr 250, die zugelassen sind in Deutschland augenblicklich, sind einfach nicht mehr giftig. Sie sind nicht mehr giftig. Wir befinden uns hier im Bereich von Haushaltsreinigern oder was auch immer, von Salatessig. Es gibt noch einige wenige, die sind giftig und die werden in Bälde verschwinden, weil solche Mittel nicht mehr zugelassen werden. Wir werden in Bälde erleben die Situation, dass es keine toxischen Pflanzenschutzmittel mehr gibt, überhaupt keine mehr. Aber zumindest müssen wir jetzt schon sagen, zu 94% ist die Aussage, Pflanzenschutzmittel ist giftig, augenblicklich nicht mehr korrekt. Also in diesem Falle eher ein Nein. Nun, von daher würde ich sagen, wir sollten uns davon trennen. Das ist eine falsche Vorstellung, das ist eine historische Vorstellung, die hat ihre historischen Wurzeln und ihre Berechtigung und es hat, glaube ich, keinen Sinn, dass wir sie ständig wiederholen, durch Medien ständig wieder darauf hingewiesen, dass es vielleicht mal so gewesen ist und hier vielleicht Medienberichte auf einen sehr fruchtbaren Boden fallen, weil in unserem Bewusstsein eben dieses Gefühl, Pflanzenschutzmittel sind Gift, immer noch irgendwo verankert ist. Dass sie nicht notwendig sind, glaube ich, habe ich eindrucksvoll gezeigt. Ich möchte in keiner Welt leben und ich glaube, die meisten von Ihnen auch nicht, in denen wir keine Pflanzenschutzmittel haben. Großkonzerne, ein klares Ja. Eine Entwicklung von Pflanzenschutzmitteln ist unter den heutigen Bedingungen für ein mittelständiges Unternehmen schlichtweg unmöglich. Und ich will Ihnen zeigen, warum. Was müssen Sie denn tun, um ein Mittel zu entwickeln und zuzulassen? Und das wirft vielleicht gleich auch ein Licht darauf, was die Zulassungsbehörden, die ja jetzt zum Teil in Kritik stehen, mit vehementem Aufwand unternehmen, um eben die Sicherheit und die Wirksamkeit von Pflanzenschutzmitteln darzustellen. Und es besteht im Wesentlichen in drei verschiedenen Kategorien, die hier abgeprüft werden müssen und deren Erfüllung der Anmelder, also die Firma, nachweisen muss. Und das ist einmal die Wirksamkeit, das ist die Toxikologie, das heißt die Warmblütertoxizität, und das ist der Bereich der Ökotoxikologie, also der Umwelttoxizität. Wenn Sie sich die dahinterstehenden wesentlichen Parameter anschauen, sehen Sie, hier geht es um Wirksamkeit und um die Schonung der Kulturpflanze. Ein Pflanzenschutzmittel, was nicht wirksam ist, kann nicht zugelassen werden und ein solches, was die Kulturpflanze schädigt, auch nicht. Und hier der lange Kanon der Kategorien und Parameter, die abgeprüft werden müssen im Zusammenhang mit der Warmblütertoxizität, Kanzerogenität, Mutagenität, Teratogenität, also Giftigkeit für Embryonen, Entwicklungstoxizität, Reproduktionstoxizität, Neurotoxizität, akute chronische Toxizität und endokrine Wirkungen. Mehr kann man an Parametern nicht finden zum Testen von Chemikalien. Und last but not least die Ökotoxikologie, die sich beschäftigt mit der Frage, wo verbleibt der Wirkstoff, wo ist er verfügbar? Und der zweiten Frage, was ist das biologische Risiko, was davon ausgeht? Es gibt keine Substanz, mit der wir Umgang haben, auch kein Medikament, was so eingehend umfassend geprüft ist, in jeglicher Hinsicht auf Risiko wie ein Pflanzenschutzmittel. Und das kostet Geld. Das kostet augenblicklich zwischen 200 und 250 Millionen Euro, einen neuen Wirkstoff auf den Markt zu bringen. Welcher kleine Unternehmer kann das schultern? Keiner. Je mehr wir die Zulassungsanforderungen hochschrauben, desto teurer wird es werden, diese Wirkstoffe zu produzieren, zu entwickeln. Und wir werden erleben, dass die Großkonzerne noch größer werden und die Zahl der Konzerne, die in der Lage sind, noch Wirkstoffe zu entwickeln, immer kleiner. Das ist wohl eine unvermeidbare Entwicklung. Aber es hat sich auch vieles verbessert. Und auch das wird viel zu wenig wahrgenommen, ist aber eine gute Botschaft. Sie sehen hier nach Synops das Umweltrisiko dargestellt für die Herbizide über einen Zeitraum von 15 Jahren. Nach einem Kanon, einem Katalog von Parametern, die das Risiko im wässrigen Bereich und im Bodenbereich darstellt, 14 Indikatoren, die beschreiben den Verbleib, die Persistenz, die Verlagerung von Wirkstoffen im Wasser und im Boden und deren biologische Wirksamkeit, zusammengefasst in dem Synops-Index. Und Sie können, glaube ich, gut erkennen, dass die Basislinie hier ist der Mittelwert von 1998 bis 2005 als Referenzgröße. Und Sie können sehen, dass sich das kontinuierlich verbessert hat. Und wir sind heute bei Werten, die um viele, viele Prozent unter den Risikosituationen liegen, die noch vor 15 Jahren geherrscht haben. Da hätte permanent ein technologischer Fortschritt stattgefunden, der zu maßgeblicher Verbesserung dieser Situation geführt hat. Von kaum jemandem nah wahrgenommen, gerade bei Herbiziden. Das Gleiche können Sie für Fungizide sehen, hier war die Ausgangssituation schon deutlich besser. Das heißt, das inhärente Risiko von Fungiziden für die Umwelt ist von Haus aus schon relativ klein, aber auch hier ist ein relativ großer Fortschritt erzielt worden, der zu immer besseren Werten geführt hat. Und last but not least natürlich auch für die Insektizide. Also der technische Fortschritt hat hier auch große Vorteile gebracht in dieser Hinsicht. Vielleicht sollen wir die Frage mal umdrehen. Nicht wie riskant sind eigentlich Pflanzenschutzmittel, sondern vielleicht sollte man mal die Frage stellen, wie riskant ist es eigentlich, in einer Welt zu leben, wo keine Pflanzenschutzmittel da sind? Also wie hoch ist das Risiko der Nichtanwendung von Pflanzenschutzmitteln? Das wäre auch mal eine interessante Frage. Die wird zu wenig gestellt. Nur noch ein paar vielleicht Schlaglichter. Wie sieht es denn für den Konsumenten aus, für den Verbraucher von Lebensmitteln? Stellen Sie sich darauf ein. Die Versorgung mit Obst und Gemüse wäre unsicher. In manchen Jahren sehr schlecht, in manchen besser. Ursache ist hier dargestellt, es gibt zahlreiche Pilze und Insekten, die hier ein Problem sind. Kartoffeln, ganz kritisch, wahrscheinlich in vielen Jahren nicht mehr verfügbar, schon gar nicht für alle. Ich liebe die Kartoffel, ehrlich gesagt. Bier und Kaffee kaum noch verfügbar. Die Gründe haben Sie anfangs gesehen. Der Hopfen wird befallen, die Gerste wird befallen und der Kaffeerost ist Ihnen am Anfang gezeigt worden. Mit Bier und Kaffee wird es sehr knapp werden. Zitrusfrüchte, Bananen, andere Südfrüchte aus fernen Ländern, kaum noch transportfähig ohne Pflanzenschutz, stellen sich auf ein Leben ohne Banane ein. Und das Schlimmste für mich, kein Wein mehr. Das ist das Ende des Weinbaus. Und es wäre das Ende gewesen, wenn Herr Millardet nicht den Kupfer entdeckt hätte. Wie sieht es denn aus für die Ökonomie? Unsere Welt ohne Pflanzenschutzmittel ökonomisch betrachtet. Ich bin kein Ökonom, aber ich habe mir Zahlen dazu rausgesucht. Das kann ich nur relativ gut einschätzen, Ernteeinbußen. Nach dem Bichl-Report in Dänemark bis zu 25%, nach Studien in Deutschland bis 80 oder bis knapp 60%. Also erhebliche Einbußen an Ertrag, an Ernte. Ich glaube, das haben wir vorhin auch schon gesehen beim Vergleich von ökologischen und konventionellen Erträgen. Aber das ist das Allerwichtigste vielleicht. Wir importieren augenblicklich landwirtschaftliche Produkte aus dem Ausland in einem Ausmaß von 7 Millionen Hektar. Das ist 3/4 der gesamten deutschen Anbaufläche, Ackeranbaufläche, die wir importieren. Das heißt, Sie benutzen, Sie verwenden Lebensmittel und verbrauchen sie, die auf 7 Millionen Hektar im Ausland wachsen. Sie werden importiert nach Deutschland, netto. Wenn wir ohne Pflanzenschutzmittel wirtschaften und auf das Niveau zurückfallen, was sich dann ergibt in Bezug auf die Produktivität, dann werden aus diesen 7 Millionen Hektar Flächenimport 13,5 Millionen Hektar. Und ich glaube, dann wird die Erklärungsnot noch größer für uns. Natürlich, es gibt auch Einbußen im Bruttoinlandsprodukt in Deutschland von Milliardenhöhe. Das ist klar, das sind sehr komplexe Berechnungen, die hierhinter stehen. Auf EU-Niveau, auch das ließ sich vielleicht alles verkraften, ist vielleicht alles gar nicht so schlimm. Wir sind ja reich, aber die anderen Dinge sind doch sehr erheblich. Und die Landwirte verdienen natürlich weniger. Die müssen natürlich dann stärker wieder gestützt werden, denn auch eine unproduktive Landwirtschaft ist natürlich eine weniger einträgliche Landwirtschaft. Die Bichl-Studie in Dänemark hat Einkommenseinbußen zwischen 21% und 51% ausgewiesen. Und das wird sicherlich die Größenordnung sein, die man woanders auch finden wird. Ja, wenn ich das mal zusammenfasse, dann haben wir ein Wahrnehmungsproblem, glaube ich, was sich sehr kurios darstellt. Ich habe es mal versucht, etwas grafisch zu machen. Wir haben bezüglich Pflanzenschutzmittel in den letzten 30 Jahren eine starke Verbesserung der Wirksamkeit gesehen. Wir haben einen Rückgang der Phytotoxizität gesehen, alles durch Zahlen belegbar, Warmblütertoxizität deutlich zurückgegangen. Wir haben einen deutlichen Rückgang der Umwelttoxizität, auch das habe ich Ihnen gezeigt. Wir haben die Dosis, die appliziert wird, ist deutlich zurückgegangen. Was machen wir daraus? Wir haben mehr Angst. Lassen Sie mich das zusammenfassen, was ich Ihnen versucht habe nahezubringen. Die Bedrohungen durch Krankheiten und Schädlinge sind nichts Historisches. Sie sind permanent und präsent und sie dauern an. Und wir müssen mit Invasionen neuer Schadenerreger rechnen in einer globalisierten Welt. Wir müssen auch rechnen mit einer permanenten Evolution von neuen Arten, von Pathogenen, von Rassen, von Pathotypen, die von heute auf morgen unsere Ernten zerstören können. Wir können uns auf keine Sicherheit berufen, die wir vermeintlich haben. Das Beispiel Gelbrost hat es, glaube ich, gezeigt. Und andere gibt es zuhauf. Der Grund ist, dass Nutzpflanzen, wie ich versucht habe, Ihnen zu erläutern, inhärent anfällig sind. Und sie werden es auch in Zukunft sein. Denn sie sind Leistungspflanzen. Und sie können diese Leistung nur bringen, wenn sie geschützt werden. Die Resistenzzüchtung ist wichtig. Gar keine Frage. Aber wir sollen nicht der Illusion verfallen, dass sie ausreicht. Sie reicht nicht aus. Wenn Sie heute ein Krankheitsproblem haben, gegen das Sie eine resistente Sorte züchten wollen, müssen Sie mit Zuchtzyklen von 8 bis 10 Jahren rechnen und können nicht sicher sein, dass es den Erreger dann noch gibt oder dass er nicht dann bis dahin schon sich schon wieder verändert hat. Die Resistenzzüchtung ist keine Möglichkeit der kurzfristigen Reaktion auf Kalamitäten. Außerdem sind die Resistenzquellen, wie wir zunehmend feststellen müssen, leider begrenzt. Und deswegen komme ich zu dem entscheidenden Schluss, das sollten wir auch nicht ausblenden und auch wenn es gegen den gesellschaftlichen, ja, offenbar schon fast Konsens geht, wir brauchen sichere und wirksame Pflanzenschutzmittel. Wir werden sie das ganze Jahrhundert brauchen. Sie sind die Schlüsseltechnologie. Sie sind die Schlüsseltechnologie zur Ernährungssicherung und zur ressourceneffizienten Pflanzenproduktion. Ich habe es Ihnen dargestellt am Beispiel von wichtigen Ressourcen wie Wasser, Nährstoffe, Boden. Und eine Gesellschaft, die sich um diese Erkenntnis herumzudrücken versucht, glaube ich, ist nicht zukunftsfähig. Die Risiken, glaube ich, das ist einhellige Auffassung in den Fachkreisen, die wirklich was davon verstehen. Die Risiken des Pflanzenschutzes werden maßlos überschätzt und der essentielle Wert für uns alle wird leider fast genauso maßlos ignoriert. Der moderne Pflanzenschutz ist eine zivilisationstragende Technologie. Wir spüren das leider nicht, weil wir keine andere Situation kennen. Wenn wir ihn nicht hätten, wüssten wir es. Und ich denke, es ist sehr fraglich, ob wir sie leichtfertig zur Disposition stellen sollten, so wie das augenblicklich passiert. Und um auf den Titel zurückzukommen, kann ich nur sagen, Pflanzenproduktion ohne Pflanzenschutz ist eine Idyllvorstellung. Es wird ihn nicht geben und er wird nicht auskömmlich sein für uns. Lassen Sie mich schließen mit diesen Bildern, vor 5 Wochen im Burgund aufgenommen, in einem wunderbaren Weinberg, wo dieser Winzer mit der Spritze seine Reben behandelt, zum ersten Mal gegen den falschen Mehltau. Und nachdem ich ihn angesprochen habe mit meinem begrenzten Französisch, stellte sich heraus, es ist ein Bio-Winzer. Ein Bio-Winzer, der erstmals seine Reben behandelt, mit Kupfer und Schwefel wohl, aber Sie sehen, mit moderner Technik. Und er sagte mir, er wird am Ende der Saison 8 bis 12 Mal behandelt haben. Nun, dagegen ist gar nichts zu sagen. Es zeigt doch nur eins. Die Macht des Faktischen ist, dass wir unsere Kulturpflanzen schützen müssen, wie auch immer wir das tun. Wie wir das tun, ist dann letztlich zweitrangig. Wir müssen erstmal die Einsicht haben, dass wir es tun müssen. Das einzige Problem, was ich damit habe, ist, wenn diese Produkte dann als ungespritzt verkauft werden, dann habe ich allerdings ein Problem. Dann sollte man auch so ehrlich sein und sagen, dass auch der ökologische Landbau natürlich Pflanzenschutz braucht. Und ein letztes ist dieses Zitat. Zitat eines jungen Agrarstudenten aus Bangladesch, der sich beworben hat, bei uns im Masterstudium Crop Protection zu studieren und der zur Begründung seiner Bewerbung bei uns schreibt, dass Schädlinge und Krankheiten in seinem Land die Hauptprobleme sind für die Realisierung einer nachhaltigen landwirtschaftlichen Entwicklung. In dieser Situation, sagt er, ist fortschrittliche Technologie und moderne Wissenschaft ein Mittel, welches helfen könnte, die landwirtschaftliche Entwicklung und die Ernährungssicherheit darzustellen. Ich glaube, was Hightech-Ängste angeht und Idyllvorstellungen, ist uns dieser Student in unserem reichen Deutschland weit voraus. Vielen Dank.
Das war eine Aufzeichnung der Ringvorlesung an der Uni Göttingen vom 7. Juni. Es sprach Professor Dr. Andreas von Tiedemann von der Universität Göttingen. Sein Thema lautete Hightech-Ängste und Idyllvorstellungen. Warum wir den modernen Pflanzenschutz nicht schätzen, ihn aber schätzen sollten. In der nächsten Woche hören Sie Professor Dr. Eva Schlecht. Sie ist an der Uni Göttingen und der Uni Kassel tätig. Ihr Thema lautet Hightech-Forschung in pastoralen Systemen Afrikas und Asiens. Anwendungsbereiche und Erkenntnisse.